Ein Matthias muss sich nicht verstellen, um in Deutschland akzeptiert zu werden. Ein Mahmud muss sich verstellen.
Allein schon, wenn du so aussiehst, wie wir teilweise aussehen, dass du manchmal sogar gefragt wirst, woher können sie denn so gut Deutsch?
In seinem Kopf bleibe ich ein Batschake, weil mein Vater Palästinenser ist, weil ich Araber bin, weil wir muslimische Kultur haben.
Und genau das nimmt dir auch voll vielen die Motivation, sich überhaupt zu integrieren, weil du dir dann irgendwann so denkst, okay, egal was ich mache, egal wie viel Mühe ich mir gebe, egal wie gut ich Deutsch sprechen kann, in den Köpfen bin ich trotzdem einfach nur der Ausländer.
Nein, wir sind doch alle gar nicht so und oh nee, und ich spreche auch ganz gut Deutsch und ich bin hier geboren. Ey.
Was geht ab? Ihr seid bei einer neuen Folge von Was würde Baba sagen? Dem most relatable Podcast in ganz Deutschland. Denn wir sprechen über die Themen, über die ihr euch vielleicht nicht traut, öffentlich zu sprechen. Mein Name ist Marcel Nadim-Aukir.
Ich bin Anni.
Und ihr habt euch heute auf ein sehr heißes Thema eingelassen. Wahrscheinlich haben die meisten es schon am YouTube Thumbnail gesehen, am Folgentitel, aber es ist ein Thema, was uns immer wieder besucht, begleitet. Egal, ob es Silvesternächte sind, egal, ob es Spiegel-TV-Dokus über Brennpunktschulen sind oder generell irgendwie so in den Medien immer so rumwabert. Der gefährliche, junge, muslimische Mann in Deutschland. Wir wollen uns heute die Frage stellen, stimmt das denn? Sind junge Muslime in Deutschland wirklich so gefährlich? Warum? Gibt es diese Probleme? Welche Probleme sind das überhaupt? Sind die nicht integriert? Wollen sie sich nicht integrieren? Oder haben sie vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, ein Teil von diesem Deutschland wirklich zu sein? Ganz viele Fragen, die wir hoffentlich alle perfekt beantwortet bekommen. Dafür haben wir uns professionellen Support geholt, nämlich
von Burak Canıperk.
Burak ist Sozialarbeiter, also im Berliner Raum, ist selber in einem dieser Viertel aufgewachsen, kennt ganz viele von diesen jungen Muslimen, kann uns genau sagen, sind die denn wirklich so ein Problem oder werden die eigentlich zum Problem gemacht? Also, schnallt euch an.
Und Leute, ihr wisst, ohne euch ist das Ganze nicht möglich. Also, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns ein Abo da, Daumen hoch und schreibt uns natürlich auch unbedingt in die Kommentare, wie ihr die Folge findet und ob ihr vielleicht auch andere Vorschläge für Themen in Zukunft habt. Und wenn ihr bei Spotify seid, dann lasst uns natürlich auch 5 Sterne da und da könnt ihr auch kommentieren. Also lasst uns gerne auch dort wissen, wie ihr diese Folge findet.
Burak ist selber in einem dieser sogenannten Brennpunktviertel aufgewachsen. Er weiß haargenau, was da abgeht. Deswegen ist er der Experte, der heute in der Folge da ist. Ich habe mit ihm einen Spaziergang durch Berlin gemacht und mir mal genau angehört, was da eigentlich abgeht.
Assalamu alaikum, wie geht's dir? Alles klar, schön, dass du hier bist.
Schön, dass du die Zeit gefunden hast.
Gut schaust du aus, Mensch.
Man gibt sein Bestes.
Sehr gut.
Cool, dass du die Zeit gefunden hast.
Immer, für euch immer. Ich kannte euch noch gar nicht.
Ja, für euch immer, aber du kannst uns noch nicht, sagst du.
Ich kannte euch von TikTok, sagen wir es mal so, so Ausschnitte und so, aber ich habe mir leider noch nichts in voller Länge anguckt, was ich jetzt natürlich nachholen werde.
Sehr gut, sehr gut. Ich würde sagen, wir spazieren einfach ein bisschen durch die Nachbarschaft.
Wie immer haben wir Thesen vorbereitet. Diese Thesen haben sich orientiert an so bekannten Klischees, die irgendwie auf TikTok oder in den Medien oft verbreitet werden. Der erste Punkt, der immer gefordert wird von jungen Muslimen, wir nennen sie jetzt einfach mal Kennex, weil es kürzer ist für die Leute da draußen, ist ja, diese Migranten müssen sich anpassen. Also sie müssen die deutsche Sprache perfekt sprechen. Sie müssen der deutschen Kultur perfekt entsprechen. Und das Wichtigste für manche, sie müssen deutsche Gesetze einhalten.
Ob sie wollen oder nicht.
Ob sie wollen oder nicht, ist auch ein guter Punkt. Wie stehst du dazu? Hast du das Gefühl, das ist fair?
Irgendwo schon, um ehrlich zu sein. Also, weil du kannst dich ja nur zugehörig zu einer Gesellschaft fühlen oder auch zu einer Kultur, wenn du eben bestimmte Dinge annimmst und dann auch eben die Sprache sprichst. Aber ich frage mich halt auch, ob das nicht einfach zu, also ob das nicht zu einfach ist, einfach das zu verlangen. Weil man muss ja dann auch was im Gegensatz dafür tun, dass die Leute das hinkriegen, also schaffen, sich wirklich 100% zu integrieren. Wie siehst du es?
Also ich mag diese Formulierung eigentlich nicht, weil es immer so klingt, ihr müsst euch an alle anpassen. Mhm. Aber eigentlich inhaltlich muss ich irgendwie, also ich bin zumindest so erzogen. Vielleicht müssen wir ein bisschen quatschen, damit wir selber ein besseres Bild davon bekommen, was ich eigentlich davon richtig halte. Aber ich wurde auch so erzogen, so du musst die Sprache perfekt sprechen. Also gut, meine Mutter ist auch Deutsch, aber meinem Vater war das auch super wichtig. Mhm. Wir sind in Deutschland. Das sind deutsche Gesetze, an die musst du dich halten. Wir sind in Deutschland, du musst die deutsche Sprache perfekt sprechen. Wenn ich zu Hause so Alter, Digga, also so diesen Slang so raushängen lassen hatte, der hat mir direkt, hat mir keine gegeben, aber so im Kopf hat er mir eine gegeben und meinte so, ja. Ey, so reden wir nicht. Du redest hier, klar ist das Deutsch. Und es war ihm super wichtig, dass wir irgendwie so wie so Musterschüler irgendwie uns geben. Aber gleichzeitig haben halt nicht alle Eltern diese Möglichkeit und auch gar nicht so diesen Space, ihre Kinder in diese Richtung zu erziehen. Ne? Also die haben ganz andere Probleme. Da sind wir, oder ich zumindest, glaube ich, bin da noch privilegiert aufgewachsen, weil die Probleme bei vielen Kids aus Neukölln, aus Kreuzberg, wie auch immer, die sind ganz andere Probleme. Die sind viel elementarer und ich glaube, da ist der Raum gar nicht so groß da, dass das so eine Rolle spielt. Also wenn zu Hause bei dir nie Deutsch gesprochen wird,
genau,
dann ist irgendwie schwierig, jetzt mit dem perfekten Deutsch um die Ecke zu kommen.
Oder wenn sogar deine Eltern eben nicht richtig Deutsch können, wenn du immer noch, ich glaube, dann fragen sich vielleicht auch viele, okay, wenn die hier trotzdem leben, wieso muss ich das perfekt können?
So. Man orientiert sich, ob man möchte oder nicht, sehr oft an den Eltern.
Genau, ja. Ob man möchte oder nicht, das ist auch wichtig.
Und ich glaube, das ist halt dann so, wenn deine Eltern dir das nicht vorleben können, aus den verschiedensten Gründen, ist es halt schwierig, so ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Das muss dann so sein. Und dann wird von außen aber bewertet, oh, der kann kein richtiges Deutsch oder der spricht nicht das perfekteste, klarste Deutsch. Das ist halt das Gefährliche daran. Also auch wenn ich mir selber irgendwie bewusst bin, es ist eigentlich schon wichtig, frage ich mich sehr oft, warum wir genau bei Menschen aus Brennpunktvierteln, aus Brennpunktschulen, aus migrantischen Familien den Zeigefinger so extrem in die Wunde stecken und so tun, das sind alles Probleme, die ihr geschaffen habt, ihr müsst die selber lösen. Eigentlich sollten ja so wir als Gesellschaft das auch mitlösen.
100%,
wieso. Es klingt dann wie so Integrationsdebatten, ich will die auch nicht alle aufmachen, aber das ist ja sozusagen, von denen wird erwartet, integriere dich zu 1000%. Ne? Sprache, Kultur, Benehmen,
Gesetze.
Aber zurückkommen tut nicht so viel. Und Integration ist in dem Punkt ist ja keine Einbahnstraße. Es geht ja in beide Richtungen.
Geben und nehmen, ja.
Und ich glaube, das ist dann schon ein relevanter Punkt, dass man die Leute auch akzeptiert, wie sie sind. Und gerade beim Thema deutsche Gesetze.
Gibt Spielraum, sage ich mal.
Wie meinst du das?
Ich bin halt mit Leuten aufgewachsen, die das Gesetz so, sage ich mal, offen ausgelegt haben.
Ja, kenne ich auch irgendwo. Kenne ich auch irgendwo. Ich weiß nicht, was ich davon halte.
Du sagst, du kennst die? Du musst jetzt keine Namen nennen. Wir wollen niemanden outen für das, was er nicht macht.
Namen werden keine genannt. Nee, aber ich habe halt Freunde, die zum Beispiel in ihrer Freizeit dealen. Also das ist für die ganz normal. Aber das hat auch den Punkt, warum die das machen zum Beispiel. Das machen die nicht einfach so zum Spaß oder weil die Bock drauf haben zu dealen, sondern das kommt einfach daher, dass die meistens in Gegenden aufwachsen, wo sehr arme Menschen wohnen. Dann aber auf eine Schule gehen oder in ein Umfeld kommen, wo Leute mit Markenklamotten rumlaufen, wo die sich bestimmte einfach Sachen leisten können, die sich nicht leisten können und die wollen das auch haben. Und deswegen fangen die halt mit sowas dann an, um schnell an Geld zu kommen, um sich eben auch diese Sachen leisten zu können und dadurch ein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln.
Ich habe eine krasse Geschichte. Ich weiß aber nicht, ob ich die eigentlich erzählen sollte.
Doch, erzähl.
Weil du das gerade gesagt hast, hat irgendeine, kennst du so Erinnerungen, die dann so ausgelöst werden? Ich bin ja auch in einem Viertel aufgewachsen, also ich bin in einem eigentlich sehr wohlhabenden Viertel aufgewachsen, aber in so ein paar Straßen, die halt gar nicht wohlhabend waren.
Mhm.
Und ich bin auf einer Schule gewesen, wo eigentlich auch nur Rich Kids im weitesten Sinne waren und da waren halt so ein paar nicht so reich. Ich war auch einer von den nicht so reichen. Und ich erinnere mich, damals so 9., 10. Klasse war so Statussymbol ein Fahrrad.
Mhm.
Fahrrad war übertriebenes Statussymbol. Die Leute hatten so richtig geile Marken. Und ich erinnere mich, ist verjährt, ne? Sowas verjährt, Diebstahl und sowas. Ich glaube schon. Und ich erinnere mich, dass ich dann mal mit meinen Jungs durch München Innenstadt so von Innenhof zu Innenhof spaziert bin und mir Fahrräder geklaut habe.
Ihr habt Fahrräder geklaut?
Ja, die nicht abgeschlossen waren, haben wir mitgenommen.
Wie viele habt ihr da mitgenommen?
Jeder eins. Und ich wusste in dem Moment, es ist falsch, aber irgendwie der Drang, ein Fahrrad zu haben, was geil ist, war größer. Und ich erinnere mich, wir sind dann alle mit dem Fahrrad so ein bisschen rumgefahren und haben die so getestet und so geil. Einer, keine Ahnung, Bulls und einer irgendeine andere Marke. Und ich habe mich aber dann, ich wusste, dass es falsch war und ich wusste, ich kann mit dem Fahrrad nicht nach Hause kommen. Wenn mein Vater mitbekommt, dass ich ein Fahrrad geklaut habe, dann ist vorbei. Und ich habe das Fahrrad dann einfach irgendwo stehen lassen.
Okay, ich wollte nämlich fragen, hast du es wieder zurückgegeben?
Oder nee, zurückgegeben habe ich nicht. Aber wir hatten den Spaß unseres Lebens, 5 Uhr morgens in München. Und einer der Jungs, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, hat das Fahrrad, und anderen Jungs haben ein bisschen mehr in der Innenstadt gewohnt und wir haben relativ außerhalb gewohnt. Und deswegen wusste ich auch, ich kann mit dem Fahrrad auch nicht nach Hause fahren, viel zu weit, irgendwie 15 Kilometer. Und er hat es aber mit nach Hause genommen. Er ist am nächsten Montag damit in die Schule gefahren.
Hat der Besitzer ihn gesehen mit dem Fahrrad oder was?
Die Polizei hat ihn erwischt.
Ach, krass.
Hat dann gesagt, es ist dein Fahrrad. Ich meinte so, ja. welche Farbe hat der Rahmen? Ich meinte so, schwarz, das war lila. Dann so, ja, und wohin gehört das Fahrrad? Ja, mir. Okay, wenn wir jetzt bei deiner Mutter anrufen, sagt die, dass es dein Fahrrad ist. Also ja, dann haben die da angerufen und sie so, nee, ich weiß von nicht.
Hast du das gemacht, weil du dir das damals eben nicht leisten konntest und das dir halt zumindest in der kurzen Zeit, wo du dieses Fahrrad hattest, das Gefühl gegeben hat, irgendwie, war das so ein Zugehörigkeitsgefühl für dich, so ein Ding davon, so okay,
ja.
Okay, krass, ja.
1000%. Weil das ist ja mit Statussymbolen oft so, es wird dir so irgendwie vermittelt, das ist der Wagen, den du haben musst, damit du so ein Teil von den Coolen sein kannst.
Genau, ja.
Oder wie du gesagt hast, Klamotten, das gab es ja früher ganz oft. Klamotten war so ein Riesenthema. Und irgendwie bei mir war es halt Fahrräder. Und ich habe aber gemerkt, okay, dieses an deutsche Gesetze halten hat mein Vater richtig rein imprägniert in mich, dass ich es dann auch wirklich gemacht habe. Aber offenbar bei deinen Jungs, sage ich mal, Auslegungssache, und bei vielen, die um mich rum aufgewachsen sind, war es auch genauso. Gleichzeitig habe ich aber irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, ich bin nicht so gesetzestreu, aber ich verstehe das, wenn Leute aus der Not heraus dealen.
Ja, das verstehe ich auch total. 100%. Das ist aber auch für mich so, das verstehe ich, aber zum Beispiel verstehe ich dann nicht, um auch nochmal auf das Thema heute zurückzukommen, Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund werden ja oft als gewalttätig zum Beispiel dargestellt, ne? Das ist ja dann wieder was ganz anderes als dieses Dealen und sowas. Und ich zum Beispiel habe noch nie erlebt, dass jemand mit Migrationshintergrund mir gegenüber oder meinem Umfeld gegenüber irgendwie gewalttätig geworden ist. Also meine Freunde, die ich habe, die legen das Gesetz schon so ein bisschen so aus, wie sie Bock haben, aber jetzt nicht bei solchen Themen, sondern eher bei sowas wie, okay, ich muss irgendwie an Geld kommen. Ich habe halt vielleicht, die bewerben sich dann auch zum Beispiel auf Jobs, aber kriegen die Jobs nicht, die sie wollen. Die wollen halt auch nicht irgendwie so einen Scheißjob machen, auf den sie gar keinen Bock haben oder wo richtig, richtig schlecht bezahlt wird. Aber sowas wie das andere Thema, so Gewalt, das ist dann für die so tabu.
Das war jetzt quasi einmal Gewalt ja und einmal Gewalt nein?
Nein, nein.
Achso, du hast noch niemanden gesehen, der gewalttätig ist?
Nee, ja, genau.
Also
in dem Fall habe ich nicht gesehen, dass die das Gesetz irgendwie so, weißt du.
Das ist, glaube ich, nicht mitbekommen. Weil ich muss, also das, vielleicht das, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Münchner Sonderexklusiv-Beispiel ist, aber ich muss schon sagen, ich hatte eher öfter das Gefühl, dass diese Gewaltbereitschaft schon bei meinen Leuten, zum Beispiel beim Fußball, größer war.
Okay, das ist so ein Umfeld, da bewege ich mich halt gar nicht drin. Also so Fußball
ich
und
hatte,
sowas.
Also Fußball war so mein Paradebeispiel. Ich wusste immer, okay, wenn ich jetzt gegen so, keine Ahnung, Türken, Araber spiele, die haben sich nicht mit mir gehauen, weil die wussten, der ist einer von uns. Aber mit allen anderen haben die sich schon, das war schon Thema. Was aber das Problem für mich daran war, die haben das jetzt nicht viel mehr gemacht als die Deutschen.
Mhm. Ja, wollte ich auch.
Aber wenn die es gemacht haben, war das, oh, guck mal, die kriminellen Ausländer. Wenn die Deutschen sich gehauen haben, ja, guck mal, Rauferei, die Jungs. Und,
sind doch jung.
Das sind doch Jungs, lass die doch mal. Und die, das ist so dieser doppelte Standard, der halt da ganz oft mitschwingt, ist, wenn ein junger Muslim aus oder ein junger Migrant oder Ausländer, Kanake, was auch immer, irgendwas falsch macht, dann ist es immer direkt diese Schublade, kriminell, desintegriert, will kein Teil von deutschen Kultur und Gesetzen sein. Wenn das aber ein junger, weißer Allmann macht, so ein Paul oder Matthias, dann ist es so, ja, Jugendsünde, ach, der will sich doch nur ausleben, der testet gerade die Grenzen aus, der will einfach nur ein bisschen Rabauke sein. Mhm. Und das ist halt so das Ding, ne, wo man halt sieht, okay, bestimmt gibt es Probleme bei uns und ich glaube, man darf auch jetzt nicht so tun, als ob es die nicht gibt. Aber die Probleme gibt es genauso bei weißen Deutschen, aber bei weißen Deutschen sind die Probleme keine Probleme.
Kannst du dir erklären, woran das liegt, warum bei Ausländern dann zum Beispiel mit dem Finger so drauf gezeigt wird und gesagt wird, okay, der will sich einfach nicht integrieren, der ist aggressiv, der ist einfach nicht bereit, die Regeln zu befolgen, aber warum dann bei Deutschen zum Beispiel einfach gesagt wird, also glaubst du, das hat einfach nur mit Ausländerfeindlichkeit zu tun oder glaubst du, da steckt mehr dahinter?
Also ich denke, es hat auf jeden Fall was mit Ausländerfeindlichkeit zu tun und ich glaube, es baut halt sehr gut dieses Wir, die auf. Meine Kinder sind keine Probleme, deine Kinder sind Probleme. Ne? Und das ist so ein bisschen das eigene Kind oder sich selber so erhöhen, man ist ja gar nicht so schlimm, aber die anderen sind schlimmer.
Ja.
Um immer dieses Wir-Die aufzubauen. Und wir brauchen uns nicht anlügen, es gibt in Deutschland ein Wir-Die. Ich mag das nicht, wenn die Leute so, ja, auch wenn so assimilierte Ausländer das machen, wir sind doch alle ein Teil. Sind wir nicht. Also wen verarschen wir denn? Es gibt dieses Wir-Die, ganz eindeutig. Und ich finde es dann schwierig, sozusagen dieses Klischee so zu verinnerlichen und zu sagen, ja klar, wir sind alle so assimiliert und wir sind doch in Deutschland und ich muss Deutschland dankbar sein. Ja, natürlich, aber das heißt ja nicht, dass alles perfekt ist. These 1, müssen die sich anpassen?
Ja, das würde ich unterschreiben, weil wenn du in Deutschland lebst, hast du ja keine Wahl. Wenn du es nicht machst, kriegst du Ärger und den wirst du oder deine Familie ausbaden müssen. Und es ist, finde ich, sollte es auf jeden Fall so sein, dass wenn du in Deutschland lebst, die deutsche Sprache sprichst, einfach, dass du dich kommunizieren kannst, verständigen kannst und so. Ich finde, das ist kein Klischee, sondern eigentlich ein Grundbedürfnis aller Menschen, die hier leben, dass sie die Möglichkeit kriegen, die Sprache zu lernen, zu checken, wie es hier läuft, dass sie auch lernen, wie man hier leben kann, ohne Scheiße zu bauen, weißt du? Also ich finde es sehr wichtig und das ist auch etwas, was wir mit den Kids beibringen oder lernen, nicht das Deutsch sprechen können die meisten sehr gut, sondern einfach, ey, wie finde ich auch meinen eigenen Weg hier, ohne dass ich meine eigene Identität aber ablegen muss. Verstehst du? Weil ganz klar, wir sind hier in Deutschland, es gibt Regeln für uns alle. So, daran haben wir zu halten. Das ist einfach so, es gibt ein Gesetz. Okay, haben wir alle verstanden. Heißt aber nicht, dass ich jetzt zum Friseur muss, meine Haare blond färben muss, meinen Namen ändern muss und anfangen muss, Schweinefleisch zu essen. Weißt du so? Oder irgendwas. Das hat damit nichts zu tun. So, wir gestalten das gemeinsam.
Müssen sie schon, aber es muss halt auch was zurückkommen von dem Land, in dem sie sind. Es ist halt so ein Wechselspiel. Weißt du, du passt dich an, aber dafür kriegst du halt auch die gleichen Möglichkeiten geboten, wie ein Deutscher sie auch bekommt. Weißt du, wie ich meine?
Sind es die gleichen Möglichkeiten?
Nein, eben okay, nicht. Also oftmals zumindest so, nicht. Wow. Oftmals zumindest nicht. Zum Beispiel allein schon, was, das hört man ja von voll vielen Leuten so. Zum Beispiel, du bist in der Schule und dann gibt es ja immer dieses Gespräch irgendwann nach der Grundschule, auf welche Schule gehst du jetzt? Mhm. Und dann gibt es ja voll oft diese Situation, habe ich schon von so vielen Kindern mit Migrationshintergrund gehört. Auch meiner Mutter wurde das gesagt, ja, Anni sollte auf die Hauptschule gehen, obwohl ich richtig gut in der Grundschule war. Ich war so gut. Und dann hat meine Mutter halt dann auch zum Rektor gesagt, hä, warum? Sie ist doch total gut. Und dann hat er ihr wirklich wortwörtlich gesagt, ja, aber wir in Deutschland, wir brauchen halt auch Putzkräfte, wir brauchen halt auch Bäcker, wir brauchen halt auch all das. Es kann nicht jeder aufs Gymnasium gehen und studieren. Und meine Mutter hat sich dann aber so dafür eingesetzt, dass ich aufs Gymnasium komme, weil sie halt sicher war, ich verdiene das, aufs Gymnasium zu gehen. Weil ich hatte wirklich nur gute Noten. Ich war in der Grundschule, war ich so eine richtige Streberin.
Was hat das mit dir gemacht?
Ich habe das ja erst später erfahren. Meine Mutter hat mir das in dem Alter nicht gesagt. Das war so in diesem Gespräch von meiner Mutter und dem Rektor. Das hat sie mir bewusst nicht gesagt, weil die wusste, dass mich das runterziehen wird. Später habe ich das erfahren und dann war ich stolz auf mich. Und auch froh, dass meine Mutter sich so dafür eingesetzt hat natürlich. Aber ich war irgendwo auch stolz auf mich, weil ich mir so dachte, okay, diejenigen, die dran gezweifelt haben, denen konnte ich zumindest zeigen, dass ich aufs Gymnasium gehen konnte und es auch geschafft habe. Aber dieses Gespräch habe ich schon von voll vielen mitbekommen.
Ich glaube, das
gibt's. Da fängt es ja schon an.
Gibt es auch eine Statistik zu? Wir blenden die gleich mal ein, wie viele migrantische junge Kids tatsächlich aufs Gymnasium gehen, wie viele nicht-migrantische Kids aufs Gymnasium gehen, wie viele Kids mit Akademikereltern aufs Gymnasium gehen, wie viele nicht. Also das sind schon erhebliche Unterschiede und natürlich gibt es keine Chancengleichheit. Also es wäre, wen lügen wir an, das gibt es nicht. Und ich glaube, das ist schon so, wir haben in dem Punkt wirklich große Probleme, aber irgendwie durch auch so die mediale Berichterstattung reden wir weniger über die Probleme selbst, als zu sagen, ja, die Migranten sind ja das Problem. Mhm. Ne? Du bist nicht assimiliert genug, du hast dich einfach nicht genug angestrengt. Und ich dachte auch immer so, weil mein Vater mich so erzogen hat, du musst dich anstrengen, du musst so richtig so beweisen, dass du so ein guter Marcel irgendwie bist. Und ich hatte damals eine Freundin, schon einige Jahre her, da habe ich das versucht, weil das war so eine deutsch-deutsche Familie, die hatten so einen Familienbetrieb und ich habe bei denen auch gearbeitet. Und ich habe mich angestrengt, früher da als alle anderen, länger da als alle anderen. Ich habe richtig intensiv gearbeitet, um denen auch zu beweisen, so ey, ich bin es auch wert, mit eurer Tochter zusammen zu sein.
Du hast doch immer das Gefühl, du musst mehr machen, ne?
Du musst auch mehr, ich habe auch das Gefühl, ja. Du musst auch mehr machen. Mhm. Und ich war dann auch so irgendwie Teil der Familie, aber irgendwie auch nicht. Und dann saßen wir einmal beim Mittagessen und das war so zu der Zeit, als die... als viele Syrer herkamen, so 2014, 2015. Und dann sagte ihr Onkel irgendwie sowas, die kriminellen Batschaken wollen wir doch eh nicht hier haben. Batschaken ist so bayerisch für Kanaken. Mhm. Aber das würde kein bayerischer Kanake sagen, Batschaken zueinander, das sagen so Bayern über
ja.
Und dann guckt er mich so an und ich war so geschockt, ich wollte erst widersprechen. Gleichzeitig war das auch so, er ist älter, er ist ihr Onkel, ich will auch ein bisschen respektvoll bleiben. Dann guckt er mich so an, dann sagt er so, ja, du verstehst ja eh alle. Und dann habe ich gemerkt, egal wie sehr ich mich anstrenge, egal wie sehr ich mich beweise, nicht kriminell bin, nicht problematisch bin, keinen Ärger mache, gut in der Schule bin, studiere, in seinem Kopf bleibe ich ein Batschake, weil mein Vater Palästinenser ist, weil ich Araber bin, weil wir muslimische Kultur haben.
Und genau das nimmt ja auch voll vielen die Motivation. sich überhaupt zu integrieren, weil du dir dann irgendwann so denkst, okay, egal was ich mache, egal wie viel Mühe ich mir gebe, egal wie gut ich Deutsch sprechen kann, 100%. In den Köpfen bin ich trotzdem einfach nur der Ausländer.
Das ist genau der Punkt, wenn wir uns die Frage stellen, wo kommen die Probleme her, was sind denn tatsächlich so auferlegte Probleme, was sind selbst erlegte Probleme? Ich glaube, es gibt ganz, 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 ganz viele. Die große Mehrheit der jungen Muslime in Deutschland will. Aber die machen so Kleinsterfahrungen wie ich und merken dann, ey, egal was ich mache, egal wie sehr ich mich anstrenge, ich bleibe anscheinend der Ausländer. Und dann, weißt du was, dann mache ich mein eigenes Ding, bleib bei meinen eigenen Leuten, die verstehen mich wenigstens, integriere mich nicht, auch wenn die Leute das sozusagen wollen, habe ich halt keinen Bock mehr.
Ich glaube, wenn du etwas auch oft genug einfach hörst, also zum Beispiel in dem Fall, dass du halt eh nur der Ausländer bist und dieses Gefühl oft genug vermittelt bekommst, dann glaubst du irgendwann auch 100% selbst dran, dass du das einfach bist und findest dich damit ab so und dann bleibst du halt auch in deiner Bubble.
Ja, voll, das ist ja eine Reaktion, ne? Ich verstehe das, dass die Leute, wie ich ja auch, müde werden von etwas. Ich verstehe, dass die Leute sich auch abgrenzen und sagen, ey, wenn ihr nicht wollt, so, dann machen wir unser eigenes Ding. Das Problem daran ist nur, dass du dich vielleicht abgrenzen willst und damit nichts zu tun haben willst. Du willst aber eigentlich trotzdem das, was alle wollen, nicht wahr? Du willst Anerkennung, du willst Respekt, du willst ein Stück vom Kuchen, du willst auch gesellschaftliche Teilhabe. Also du willst nicht wie so ein Außenseiter, wie so ein Rebell durch die Gesellschaft gehen. Das machst du vielleicht als Jugendlicher, aber spätestens, wenn du erwachsen bist, Kinder kriegst, blablabla, willst du, dass spätestens deine Kids in der Klasse genauso respektiert werden wie die anderen Kinder und du bist auch bereit dafür einzustehen und zu kämpfen. Ne? Das heißt, man hat eigentlich mehr oder weniger irgendwann, ich will nicht sagen keine Wahl, aber man kommt an den Punkt, dass man sich auch von dieser Rebellion ein Stück weit auch abgrenzen muss, glaube ich, und sagen muss, ey, man muss irgendwie einen Weg finden. Mhm. Und da wird es kompliziert. Wenn man nie so richtig eingeladen wird und vielleicht aber auch nicht der Typ ist, der auf andere zugeht. Also du sagst, das ist eine Straße mit zwei Seiten. So, ne? Glaube ich, dass es natürlich auf beiden Seiten schwer wird. Es gibt unheimlich viele junge Menschen, die sich anstrengen und trotzdem viel Scheiße erfahren. Ja? Und das tut mir dann natürlich leid, weil ich halt ganz genau weiß, ey, eigentlich wollen die Kids oder wollen viele Jugendliche das, was alle anderen auch wollen. Einfach, ne? Respekt und Selbstwirksamkeit und sehen, dass dadurch, dass sie was machen, auch was Gutes machen und dafür Anerkennung kriegen und so, das ist, glaube ich, bei allen gleicher.
Ja, vor allem, weil es halt medial auch immer wieder wiederholt wird. Ne?
Also, Framing, ja.
Du kannst das ganze Jahr, kannst du eigentlich wie so ein Karussell beobachten, wie durch die Medien dieses junge, aggressive Muslime, junge, kriminelle Muslime, so du fängst an bei der Silvesternacht, dann machst du irgendwie so irgendein Frühlingsfest in irgendeiner Stadt. Dann kommst du im Sommer, dann sind es irgendwelche Proteste, dann die auch alle am Randalieren. Dann fängst du weiter, dann sind es irgendwelche Feiertage, wo die nicht zur Arbeit kommen können. Also kannst das ganze Jahr, diese kriminelle Muslime-Geschichte, wird so durch die Medien getrieben. Und deswegen bleibt das Bild auch immer aufrecht. Ne? Mhm. Und das ist halt gruselig. Es gab erst jetzt vor ein paar Wochen kam ein neuer Bericht raus. Ich habe vergessen, wie der Bericht hieß. Da, wir blenden euch die Zahlen ein, dass 1000 mehr antimuslimische Vorfälle stattgefunden haben. Also dass dieses mediale Bashen auf Muslime und muslimische Männer führt auch dazu, dass immer mehr Vorfälle kommen, ne? Weil die Leute das glauben. Ne? Wenn dir immer erzählt wird, ja, die Muslime sind kriminell, denkst du dir wahrscheinlich irgendwann so, ja, der ist kriminell. Der kommt jetzt hier in meinen Supermarkt, der will tatsächlich klauen, den beleidige ich jetzt erstmal.
Klar, das beeinflusst ja, wie die Menschen denken. Also wenn du das auch immer wieder liest, das ist halt dieses Framing, das die Medien schon seit Jahren betreiben. Du hast ja vorhin deinen Vater genannt und Erziehung spielt ja gerade bei muslimischen Kindern, würde ich sagen, eine sehr große Rolle. Also auch, wie die sich so in der Welt verhalten. Würdest du sagen, dass junge Muslime hier zu Machos erzogen werden und dass das auch Teil des Problems ist? Also dass das Problem schon im Elternhaus anfängt?
Deswegen habe ich Burak gefragt.
Ich glaube nicht, dass hier irgendwer zu Paschas erzogen wird. Ich glaube, dass die alle irgendwie einen Knacks haben mit dieser Generation Z, heißt es, glaube ich. Also
die neue Generation.
Und dass viele, viele einfach glauben, ja, die wollen nicht arbeiten und die sind alle verwöhnt. Und oft wird über diese Kids gesprochen, weißt du, nicht mit ihnen.
Ja.
Und das finde ich so schade, weil, warum sage ich das? Wenn du mal mit denen sprichst und mal dich auf Augenhöhe begibst, dann begibst. Wenn du dich auf Augenhöhe begibst, dann wirst du sehr schnell feststellen, dass die Kids verdammt klug sind. So. Die haben einiges auf dem Kasten und die sind auch teilweise sehr reflektiert und ich wundere mich, wie krass Ahnung die haben und wie kreativ die auch sind. Das ist nicht so schwarz-weiß, weißt du? Mhm. Und ich sehe da weniger Paschas, ich sehe ganz viele Fragen und ich sehe oft viel Verzweiflung und ich sehe oft viel, ey, mir hört keiner zu. Mhm. Und natürlich gibt es auch bestimmt den ein oder anderen verwöhnten Jungen oder das verwöhnte Mädchen, was in der Familie alles kriegt oder so und irgendwie nie den Arsch bewegen muss. Natürlich gibt es auch die, die irgendwie Pascha-mäßig verwöhnt sind und vielleicht ja, ihren Hintern nicht hochkriegen und denen alles nachgetragen wird so. Aber auch das ist meiner Meinung nach ein eher einzelnes Phänomen. Ne? Ich habe jeden Tag mit Jugendlichen zu tun. Mann, viele reißen sich den Arsch auf, stehen morgens auf, gehen arbeiten, machen Ausbildung, gehen in die Pflege. Ich habe so viele Mädels, gerade auch türkische Mädels, arabische Mädels, mit, ohne Kopftuch, die gehen in Pflege, in Krankenhäusern. Mann, die reißen sich da den Arsch auf. Was für Paschas.
Ich kann in alle meine Freundesfamilien reinblicken. Alle, durch die Bank. Ob die kriminell sind, nicht kriminell, spielt keine Rolle. Das sind alles gut erzogene Jungs. Den sagt nicht der Vater, ja, du kannst auch hier wissen, dies, da. Den sagt nicht die Mutter, dies, da. Das sind alles sehr gut erzogene Jungs. Denen wird Moral wirklich anerzogen. Der Islam spielt mal mehr, mal weniger eine Rolle, aber sozusagen die Kernessenz des Islam. Du sollst ein guter Mensch sein, du sollst sozusagen kein Ärger stiften, bla, die ganzen sozusagen moralischen Eckpfeiler des Islam. Die haben die alle. Und das ist alles von zu Hause mitgegeben. Deswegen glaube ich, Erziehung ist nicht das richtige Wort dafür.
Ich weiß, was du meinst, aber findest du nicht, dass, also zum Beispiel, dass oft gerade Jungs bei uns so kleinen Paschas erzogen werden? Also das, weil die Mutter, es ist ja wirklich so, also die Mutter, man merkt so, das ist so ihr kleiner Prinz, die liebt ihn über alles, der ist einfach der Tollste auf der Welt. Das ist, und die wachsen so heran, dass sie sich halt denken, boah, ich bin voll der krasse Macher und ich bin halt voll der Pascha. Und dann gehen sie aber in die große, weite Welt hinaus und werden gleichzeitig, sie werden zu Paschas erzogen, werden aber auch verhätschelt von den Müttern, weil die Mütter eben so, oh, mein kleiner Prinz, mein Pascha und sowas, gehen dann raus in die Welt und sind eigentlich irgendwie Machos, aber irgendwie gleichzeitig doch auch sehr unselbstständig deswegen. Und ich glaube auch, dass es zu Enttäuschung dann führt, wenn andere Menschen ihnen nicht dieses Gefühl von, du bist der Pascha, du bist der Krasseste geben. Keiner wird dir dieses Gefühl geben, außer deine Mutter. Weißt du, wie ich meine? Also keiner.
Keine Liebe ist wie die Liebe deiner Mutter.
Ja, eben. Also, aber ich frage mich halt, ob das vielleicht nicht trotzdem irgendwo dann auch Teil des Problems ist, dass die halt so denken, die sind irgendwie voll die Macher, weil es ist mehr Schein als Sein, weil sie halt gleichzeitig auch so verhätschelt werden. Weil also, sie sehr unselbstständig
sind. Das stimmt. Also, ich glaube, da würde ich dir nicht widersprechen. Die werden verhätschelt. Die werden zu Muttersöhnchen erzogen.
Wir Frauen werden auch verhätschelt von der Familie. Aber Männer werden nochmal.
Ich glaube, die Frauen werden von den Vätern verhätschelt oftmals und die Söhne werden von den Müttern verhätschelt. So. Da gebe ich dir recht. Ich frage mich aber, wie sich das sozusagen übersetzt in die Realität. Diese Dynamik, wie du sie jetzt aufgezeigt hast, die macht irgendwie Sinn. Ich kann mir schon vorstellen, wenn du in deinen eigenen vier Wänden bist du so der King und keiner sagt was. Und Mama sagt immer, oh, toll gemacht. Dann gehst du raus und dann sagen alle so, ja, bist du für ein Pädchen, alles, was du machst, scheiße. Das löst was aus bei dir und dann willst du irgendwie so auf Teufel komm raus, du willst jemand sein und du willst auch der Außenwelt beweisen, du bist jemand. Und es kann sicherlich auch in Aggressivität umschlagen oder in Gewalt. Ob die jetzt deswegen falsch erzogen werden, glaube ich nicht. Ich glaube, das eine hat nicht bedingt nicht sofort das andere. Das kann sein, muss aber auch nicht so richtig sein. Fragen wir mal Burak, was er dazu gesagt hat. Vielleicht hat der nochmal einen anderen Einblick.
Ich habe das ganz häufig, dass Söhne quasi vor mir sitzen und sagen, ey, ich muss meine Mutter unterstützen. Ich muss da sein für meine kleinen Geschwister. Oder ich muss, Papa ist nicht da und ich muss einfach da sein. So, weißt du, ich kann mich nicht auf mich konzentrieren. Von mir wird noch anderes verlangt. Oder auch, habe ich auch ganz oft so, gerade auch so türkische, arabische Mamas, no front, so ich liebe für Mamas, aber auch eine sehr starke so Bevormundung, Überforderung. So auf der einen Seite, ich liebe dich, du kriegst alles von mir, was du willst, so jeden Tag gib ihm, aber auf der anderen Seite auch so keine eigene Entscheidung treffen lassen, immer beschützen wollen, bei jedem Termin so Helikoptermama-mäßig so dabei sein, alles kontrollieren wollen. Also auf der einen Seite ganz viel so beschützen wollen, aber auf der anderen Seite sich auch aufregen, dass der Junge keine eigenen Schritte machen kann und nicht mal so vorankommt, so weißt du, haben wir hier auch viel so aus dieser Motivation wahrscheinlich wirklich was Gutes tun zu wollen. ich halte niemanden vor, da böse zu sein oder so. Aber das erleben wir auch. Und wenn ich dann zu den Jungs sage, ey, du musst dein eigenes Leben führen, du bist nicht verantwortlich für deine Eltern.
Eltern spielen eine sehr große Rolle in der Art und Weise und sollten eigentlich eher sozusagen als Vorbildfunktion irgendwie den Kindern was mitgeben. Und das ist schon ein Punkt, den würde ich mir auch aufgreifen. Also ich glaube, das hat bei mir funktioniert, weil mein Baba war ein gutes Vorbild. Ne? Der hat immer in Deutschland hart gearbeitet. Es war ihm wichtig, hier nie negativ aufzufallen, aus den falschen Gründen. Aber die Essenz ist ja die gleiche. Mein Vater hat zum Beispiel früher mal so ein Beispiel gebracht. Er hat immer gesagt, wenn unser Nachbar Peter seine Frau schlägt, dann sagen die Leute Ehestreit. Wenn ich meine Frau schlage, ist es, oh, der gewaltsame Moslem. Und mein Vater hat mit Islam kaum was zu tun. Und das ist halt sozusagen, du spielst unter anderen Spielregeln als junger Moslem in Deutschland.
Ja, du bist halt quasi irgendwie so, egal wie lange du hier bist, bist du trotzdem irgendwie eine Art Gast. Oder wirst so gesehen, so wahrgenommen und auch so behandelt, genau. Als wärst du einfach nur so ein Gast, der eh irgendwann wieder geht, obwohl du mittlerweile, keine Ahnung, 30 Jahre hier wohnst und dich komplett integriert hast.
Das muss einfach Deutschland verstehen, dass wir uns nicht anders verhalten müssen, damit wir teilen. Wir müssen uns nicht beweisen hier eigentlich. Und ich glaube, auch wir müssen verstehen, wir müssen uns nicht irgendwem beweisen hier, um ein Teil davon zu sein, weil die Realität ist, egal wie viel du dich beweist, du bist nie gut genug. So, Mesut Özil hat auch schon gesagt, also genug Fußballer sagen das, Mesut Özil hat auch schon gesagt, egal wie sehr ich mich anstrenge, wenn ich gut spiele, dann bin ich ein Deutscher. Wenn ich scheiße spiele, dann bin ich der Türke.
Ja, ich glaube.
Ich glaube, das geht vielen so. Wenn die sich so benehmen und du bist der tolle Migrant, dann akzeptieren die sich vielleicht gerade so als Deutscher, weil so Vorzeigeding, das Problem, Leistung behebt dieses Problem nicht. Akzeptiert werden würde das Problem beheben. Und das ist aber nichts, was wir ändern können, das muss Deutschland ändern. Weil du Erziehung angesprochen hast, das ist ja gerade bei so sehr traditionellen Familien, ist es ja schon so, dass gerade Mütter die ihre Söhne so verhätscheln. Ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst, warst du in der Türkei mal, klar, bei deiner Familie, als Frau musst du direkt Tee holen.
Ja.
Die Gäste mit Tee und
deine Jungs. Allgemein immer, wenn Gäste da sind, du musst immer Service machen und alles. Ja.
Und deine anderen Cousins liegen wahrscheinlich auf der Couch, chillen, bringen mir einen Tee. So. Und bei uns war es auch so. Ich muss sagen, ich habe es auch genossen, wenn ich in Palästina war. Ja. Also egal, hat mir gefallen. Meine Schwester hat auch mal gesagt, so, nee, den Stuhl mache ich nicht.
Ja, ja, so bin ich auch, aber das, du machst das jetzt.
Man muss dann, ne?
Ja.
Und die Frage ist, warum verhätscheln die ihre Söhne eigentlich?
Gute Frage. Ich würde sagen, also ich nehme mal an, dass es daran liegt, dass die Söhne halt diejenigen dann irgendwann sind, die wiederum so den Namen weitertragen und eben dann auch nochmal Kinder auf die Welt bringen und dann wiederum das Familienoberhaupt werden. Also anders kann ich mir das persönlich nicht erklären, warum der Sohn so eine spezielle Position hat. Also der ist dann halt so quasi, bei uns wird das ja oft so gesehen, wie der ist halt dann dieser Provider, der irgendwann halt so, ja, das Familienoberhaupt wird und dafür sorgt, dass überhaupt eine Familie zustande kommt wieder und der Name eben am Leben bleibt. Weißt du, wie ich meine?
Der Sohn gibt ja auch sozusagen den Namen immer weiter.
Genau.
Also es ist eigentlich, das ist ja auch bei der Frau ist es extrem wichtig, wen sie heiratet. Beim Sohn ist es, er kann eigentlich heiraten, wen er will. Das ist ja, er ist die Familie und er nimmt eine mit.
Aber im besten Fall macht er dann auch einen Sohn.
Im besten Fall, er muss Sohn, ist viel, weil es ist ja auch im koranischen Erbrecht so, dass der Sohn doppelt so viel bekommt wie die Frau.
Was denkst du denn, woran das liegt? Also warum gerade Söhne so eine wichtige Rolle bei uns in der Kultur und auch in der Religion spielen?
Also ich glaube, Söhne und Männer spielen aus drei Gründen eine extrem große Rolle. Der erste Grund ist, glaube ich, kein echter sozusagen islamischer oder koranischer Grund, sondern es ist sozusagen die Konstellation, dass oftmals die Mutter in dem Sohn einen Beziehungsersatz für den Vater sieht. Weil der Vater ist ja immer weg, er ist immer am Arbeiten, er ist nie wirklich für sie da. Aber ihr Sohn ist immer für sie da, weil er ja ihr Sohn ist.
Deswegen,
ne?
Verhätschelt sie
Deswegen
ihn dann
verhätschelt
auch so.
Sie ihn, weil sie will eigentlich ihren Mann verhätscheln, aber er ist ja nicht da.
Ah, das ist sehr interessant.
Und der Sohn ist dann auch sozusagen die Mailbox für alle Probleme. Ich habe das ja erlebt, das war bei meinen Eltern ja auch nicht traditionelles Rollenbild. Ne? Wenn ihr nicht muslimische Eltern habt, wird ähnlich sein. Ich war für meine Mutter immer die Mailbox, so für alle Themen, alles immer, mein ältester Sohn, komm, ich erzähle dir alles. Meine Schwester hat das nicht so viel zum Beispiel bekommen, obwohl sie älter ist. Wenn man sich zum Beispiel jetzt einfach nur platt dieses Erbrecht zum Beispiel anguckt, würde man sich denken, ja okay, der Mann kriegt mehr als die Frau. Unfair. Naja, der Sohn muss aber ja auch sozusagen eine neue Person, eine neue Frau mit bei sich in seinem Geld und seinem Erbanteil mit reinbringen. Das heißt, er braucht auch mehr, was er providen kann. Ne? Und sozusagen durch das Erbrecht, wie es strukturiert ist, kriegt er mehr, um mehr Möglichkeiten zu bekommen. Mhm. Die Frau heiratet ja aber aus der Familie raus.
Stimmt, ja.
Sie geht zu einem anderen Sohn,
und wechselt
der mehr
sogar
bekommt.
Auf den Namen, also den Nachnamen.
Wechselt auf den Nachnamen. Das heißt, sie muss sich von diesem Erbteil, den sie bekommt, nicht ein Haus bauen und alles mit. Der Sohn muss das machen. Mhm. Und die Frau geht ja wiederum dann zu einem anderen Sohn, der Logik nach. Das heißt, man mag das unfair finden, aber in den Kreisen funktioniert das, weil es sozusagen als Struktursystem wie so ein Lego-Baukasten sich immer aufbaut. Und daraus, glaube ich, hat sich dann irgendwie durch so Kultur und was auch immer dann dieses Bild entwickelt, dass man halt Söhne mehr verhätschelt, weil sie eine andere Rolle, ne, Provider, Zukunft, wie du gesagt hast, Familie weitergeben, hat auch viel Verantwortung.
Ja, das macht doch
Ich glaube, das ist so das Konstrukt und ich glaube, daher kommt das. Ich möchte, also vielleicht gibt es jemanden von euch, der islamisches Familienrecht studiert hat oder sowas, keine Ahnung, der sich dann noch besser auskennt als ich oder andere Thesen hat, kommentiert mal gerne, was ihr dazu sagt. Ja, aber so habe ich mir das immer zusammengereimt. Vielleicht ist das auch so eine Sohn-Perspektive. Ich will mir die Welt schönreden, aber es macht irgendwie Sinn, glaube ich.
Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, doch. Vor allem dein erster Punkt. Also es macht auf jeden Fall Sinn.
Also nur der.
Nein, alle Punkte. Aber der erste war für mich total so, stimmt.
Und eine letzte Sache, die ja oft irgendwie herumgeistert, mit der ich, wo ich mir auch nicht sicher bin, was ich davon halten soll, ist, viele junge Muslime wollen sich hier gar nicht integrieren, wie wir das jetzt mal nennen, sozusagen Teil von Deutschland werden, weil sie mit Deutschland und den westlichen Werten nichts anfangen können.
Interessant, ja. Ich glaube, irgendwo stimmt das auch bei vielen, wegen ihrer Erziehung, wegen der Religion, die wir haben, und was wir so, also was unsere Eltern und unsere Familien uns mitgeben von zu Hause. Es unterscheidet sich ja doch dann in vielen Punkten, also der Islam und das Christentum oder auch generell so die Gesetze und alles. Und ich glaube schon, dass das irgendwo auf jeden Fall stimmt für viele. Aber ich glaube, da spielt dann auch nochmal mit rein, dass man sich eben hier immer wie so ein Gast fühlt und einfach so ausgegrenzt fühlt, sodass man sich dann auch einfach irgendwann selber denkt, okay, was für einen Wert habe ich hier überhaupt und warum soll ich dann mich überhaupt an diese ganzen westlichen Werte halten oder davon überhaupt irgendwas in meinen Alltag integrieren, weil ich gehöre ja eh nicht zu euch.
Ja, ich würde dem zu einer gewissen Form auch zustimmen, dass es eine Parallelgesellschaft gibt und der rote Faden ist von allen Menschen, die irgendwie migrantisch sind. Ich habe so oft das Gefühl, egal wen ich jetzt treffe, sei er jetzt Pole, Türke, Albaner, Afghane, Marokkaner, irgendwas verbindet uns. Keine Ahnung, was es ist, aber irgendwas verbindet uns.
Ich weiß auch, was du meinst.
Egal, was deren sozusagen Werte sind, die sind immer unterschiedlich, aber irgendwie gibt es so einen gemeinsamen Nenner und auf den kann ich mich einigen. Aber ich habe oftmals, auch wenn ich eine deutsche Mutter habe und hier in Deutsch geboren bin, deutschen Pass habe, habe ich irgendwie oftmals das Gefühl, es ist nicht so, der Fit ist nicht zu 1000% da. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man nicht anlernen kann. Ich glaube, das ist selbst Anlügen, weil es einfach in dem aktuellen Gesellschaftsbild, wie wir es in Deutschland haben, für mich persönlich, und ich würde jetzt mal behaupten, für viele andere, nicht so ist, dass sie zu 100% akzeptiert werden in ihrer Form, wie sie sind. Und das ist genau der Unterschied zu einem Matthias. Ein Matthias muss sich nicht verstellen, um in Deutschland akzeptiert zu werden. Ein Mahmud muss sich verstellen. Und wenn du dich verstellen musst, um akzeptiert zu werden, dann bist du hier nicht akzeptiert. Und deswegen hat das nichts damit immer zu tun, dass du selber dich nicht irgendwie mit den Werten und Normen auseinandersetzen möchtest. Du musst dich verändern, um Teil dieser Normen zu sein. Matthias muss das nicht.
Allein schon, wenn du so aussiehst, wie wir teilweise aussehen, dass du manchmal sogar gefragt wirst, woher können sie denn so gut Deutsch? Oder in Frankfurt, wenn ich da manchmal auf der Straße laufe und dann wirst du halt zum Beispiel vom Polizisten angehalten, so im Sommer, da werde ich jetzt doch ziemlich braun, werde ich auch gefragt, verstehen sie mich überhaupt? Also solche Sachen, wo ich mir dann auch denke, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und dann kriegst du es immer wieder so zu spüren und wirst so daran erinnert, hey, warte mal, auch wenn du den deutschen Pass hast, auch wenn du hier irgendwie aufgewachsen bist und dein ganzes Leben hier verbracht hast. Aber bei unseren Eltern ist das ja auch nochmal richtig krass, wie krass die sich integrieren wollten, also auch heute noch. Mhm. Du musst dich hier anpassen und du musst, so wie du das auch jetzt öfter heute erzählt hast und erwähnt hast, dass bei denen noch diese krasse Motivation überhaupt da war, hier wirklich was aufzubauen und dazuzugehören und auch immer noch da ist und die das sich auch nicht sehnlicher für ihre Kinder wünschen.
Voll. Das ist, was mich dann wieder traurig macht. Weil du siehst so dritte, vierte Generation türkische Gastarbeiter. Der Großvater kam hierher, wollte, konnte nicht. Sein Sohn wollte, konnte nicht.
Ja.
Dessen Sohn wollte, konnte nicht. Der Enkel ist jetzt so unsere Generation oder noch ein bisschen jünger, will, aber weil er halt Burak heißt, geht nicht. Und das ist so ein bisschen, wir haben jetzt ja auch schon eigentlich alles durchdiskutiert, wo wir so ein bisschen in die Wünsche-Kategorie kommen, wo wir uns formulieren können, so was wünschen wir uns von den Zuhörern, die vielleicht nicht migrantisch, ausländisch sind, von der Gesellschaft, von Deutschland, dass es besser wird?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich wünsche mir einfach, dass wir, dass es nicht diese Einteilung gibt in wir, die, sondern dass einfach die Leute auch checken, dass Deutschland ohne uns auch gar nicht funktionieren würde. Also dass wir sind jetzt wirklich so an dem Punkt, dass also die Ausländer, allgemein Menschen mit Migrationshintergrund, nicht nur Muslime, aber Deutschland, also wir brauchen uns gegenseitig. Die brauchen uns, aber wir brauchen auch Deutschland. Und dass wir das endlich mal akzeptieren und dass wir uns als eine Einheit sehen und dass wir alle an einem Strang ziehen. Aber ich weiß nicht, wie genau man das umsetzen kann. Also sowas wie Bildung, in der Schule muss das schon anfangen, dass wirklich die Kinder auch, weil ich habe so das Gefühl, viele Lehrer zum Beispiel unterschwellig, da spielt auf jeden Fall Rassismus mit rein. Allein wenn du dich von der Mutter setzt und sagst, ja, ihre Tochter sollte auf die Hauptschule, obwohl ich gute Noten schreibe, obwohl ich eine Streberin war und alles gemacht habe, dass ich da ja gut abschneide in der Schule. Also da fängt es ja schon an. Einfach auch wirklich so die Kinder also gleich behandeln und auch die gleiche Bildung denen geben und nicht irgendwie einteilen, okay, der ist Deutsche, der soll aufs Gymnasium und dann sie kann eine Putzkraft werden, weil sie ist Türkin. Also da muss es schon anfangen, aber es ist auf so vielen Ebenen. Ich bin da ein bisschen überfragt. Wie siehst du das?
Ich bin da auch überfragt, aber ich habe immer einen Experten am Start. Deswegen fragen wir mal Burak, was er sagt.
Ich bin selber in der Jugend sehr stark davon abhängig gewesen, wer ich sein will, ob ich jetzt Türke bin oder Deutscher. Ich habe gemerkt, ey, in der Schule, die Lehrer, die kriegen es nicht gebacken, meinen Namen richtig auszusprechen, vom Nachnamen ganz zu schweigen. Ja. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gemerkt, wenn ich in die Türkei gehe, bin ich auch nur ein Tourist.
Almancı.
Almancı, genau. Und dann war so alle Krise. Dann habe ich Hip-Hop für mich entdeckt und war so, okay, ich verabschiede mich von allem, ich gehöre zu euch so.
Ja.
Dann wurde ich aber älter und habe gemerkt, okay, die Rapper, so will ich auch nicht sein, so. Ich muss wieder meinen Weg, den Weg zu mir finden, so. Und dann hatte ich voll die Komplexe, so. Wer bin ich eigentlich? Was ist meine Aufgabe? Ich heiße Burak, ich sehe türkisch aus, aber was geht hier ab, so? Und ich habe für mich einfach dann festgestellt, so, ey, du kannst sein, wer du sein möchtest. Und das ist auch gut so. Es gibt ein paar Regeln, an die haben wir uns zu halten, so. Das ist eher menschlicher Natur, dass du keinem schadest, dass du dein Ding halal machst, dass du keinen Mist baust, so. Aber das heißt nicht, dass ich nicht meine Kultur und meine Tradition leben kann und meinetwegen auch meine Religion, wenn sie respektvoll in einen respektvollen Umgang mit anderen geht, die auch ihre Religion leben wollen. Du weißt, dieses ganz klassische Thema. Ne? Ich habe leben und leben lassen mit Respekt, ist gar kein Problem. Wenn du natürlich über die Stränge schlägst, wirst du Konsequenzen bekommen, so, egal von wem erstmal. Aber das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun und das wird häufig halt so, finde ich, so besprochen mit ganz viel Druck und als gäbe es da wirklich nur das eine oder das andere.
Man muss sich entscheiden.
Weißt du? Genau so. Hey Mann, ich habe so viele Leute gesehen, Mädels mit Kopftuch, ohne Kopftuch, Leute, die freitags in die Moschee gehen oder nicht in die Moschee gehen, Leute, die sehr religiös sind oder nicht religiös sind. Das sind ganz viele facettenreiche Menschen, Mann. Die einen sagen so, die anderen sagen so. In der Regel, das, was ich wirklich sagen kann und sagen darf, ist aus meiner Expertise als Sozialarbeiter hier jeden Tag auf diesen Straßen. Die meisten Menschen haben keinen Bock auf Stress. Die meisten haben keinen Bock auf Stress. Ja, die wollen arbeiten gehen und das Geld, was sie verdienen, nach Hause bringen. Wollen, dass ihre Kinder in Ruhe aufwachsen. Wollen, dass nicht die Polizei nach Hause kommt. Wollen so ihr Ding machen. Wollen Frieden, wollen Liebe, wollen Respekt. Wollen das, was 99,9% der Weltbevölkerung wahrscheinlich auch will. Ein Leben in Harmonie, Frieden, Gesundheit, mit den Eltern, mit den Kindern, alles gut. Das ist erstmal so die Grundlage. Dann gibt es natürlich ein paar Leute, die sind anders drauf, die wollen andere Regeln hier vielleicht, da kann ich nichts dafür, ne? Also ne, ist dann halt so, muss man halt irgendwie mit umgehen.
Ich bin so ein bisschen satt von dem Thema, ehrlich gesagt. Ich bin einfach genervt davon, dass wir dieselbe Debatte immer und immer wieder führen. Wir versuchen ja schon, so neue Perspektiven reinzubringen.
Die Medien müssen sich ja auch ändern. Also weißt du, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, das Framing, aber das wird halt nicht passieren, weil sie eben durch diese ganzen Artikel Klicks generieren, Absatz machen. Das heißt, das wird nicht passieren. So schnell werden die nicht aufgeben, da den Burak als gewalttätig.
Es klickt leider noch zu gut. Und das ist so, glaube ich, wo man ansetzen könnte. juckt euch doch weniger für das Thema. Ne, der Normalo klickt nicht auf den Artikel. Weil weniger Klicks, dann merken sie, das ist so ganz simple Logik, ne? Klick nicht auf den Artikel, dann checken die Redaktion auch irgendwann so, ah, okay.
Aber das ist halt Thema auch manchmal zu neugierig.
Ja, das ist das Problem, der Voyeurismus, man will so irgendwie dabei sein. Ich weiß nicht wie, so wie du, ne? Ich glaube, es ist ganz komplizierte, leider Thematik, aber wenn wir wirklich sagen, wir sind ein Einwanderungsland zum Beispiel, ne? Und wir schreiben uns das auf die Fahne, Einwanderung ist auch ein Teil von Deutschland, dann muss man auch akzeptieren, dass Leute nicht deutsch sein müssen, sondern dass Deutschsein sich nicht über eine Hautfarbe, einen Namen, eine Religion definiert, sondern Deutschsein was anderes sein muss. Das kann sozusagen sein, dass wir uns alle für dieses Gesamtpaket irgendwie interessieren und versuchen, das Gesamtpaket nach vorne zu bringen. Wir wollen alle, dass es dem Land gut geht, dass wir alle ein tolles Leben haben. Das können Werte sein, wo wir aber ja schon sehen, das ist, glaube ich, schwierig. Und ich glaube aber auch, dass es einfach heißen kann, Deutschland heißt nicht Deutsch, sondern Deutschland kann auch sein Deutsch plus etwas. Also du kannst 100% Deutscher sein und 100% Türke und trotzdem Deutsch. Das ist nicht, grenzt sich nicht aus.
Ja, so sehe ich das auch. Also wenn du mich zum Beispiel fragen würdest, würde ich auch sagen, ich bin irgendwie beides. Ich bin beides. Ich sehe mich als Türkin, aber ich sehe mich auch als Deutsche. Oder ist das bei dir nicht so? Also gerade bei dir muss das ja nochmal...
100% Palästinenser. ich sag oft, ich bin Palästinenser aus Deutschland, aber was ja auch nicht stimmt. Ich bin ja Deutscher aus Deutschland mit einem palästinensischen Vater. Mir wurde Deutschsein so sauer gemacht. Ich kann nicht mehr so stolz sein, weil ich immer so oftmals schlechte Erfahrungen mit Deutschen gemacht habe. Also sogar mit meiner eigenen deutschen Familie. Deswegen hat sich das für mich nie so richtig gebockt.
Wenn sogar Marcel stolz auf seine deutsche Identität sein kann, dann könnt ihr das auf jeden Fall auch. Schreibt uns unbedingt in die Kommentare, was haltet ihr von dieser Folge? Wie seht ihr das? Also fühlt ihr euch gut aufgehoben hier? Fühlt ihr euch gut integriert? Antwortet euch auch gegenseitig auf eure Kommentare. Helft euch gegenseitig und lasst uns natürlich ein Abo da. 5 Sterne auf Spotify und Daumen nach oben. Und dann bis nächste Woche in einer neuen Folge von Was würde Baba sagen?
Was würde Baba sagen ist ein Podcast von Funk. Mein Name ist Marcel Nadima Ouakia. Das Ganze wird produziert von Kanak Film. Redaktion für den Podcast ist Franziska Wachholz. Und Redaktion beim RBB und bei Funk sind Klaus Schwartau, Polo Türk. Und das war's von uns.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics.
Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns 5. Jonas,
Xenia,
Alper,
Lenny
und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses... Wie stichten wir jetzt?
Weil eigentlich wäre das auch witzig, eben eine Pause im Podcast zu haben. Ja.